Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien versammelt, das bin ich, der liebe Justin Hombach, und mit dabei ist der
Fabian Ratzak. Servus Justin und alle Zuhörer da draußen.
Und auch wieder mit dabei ist der
Robin.
Hallo, alle drei. So, wir haben uns heute mal wieder hier versammelt, um über unser absolutes Lieblingsthema zu sprechen, was wir tatsächlich hier in diesem Podcast ziemlich selten rangehen und besprechen, und zwar die Gitarre. Eigentlich etwas, was hier so gut wie gar nicht vorkommt.
Ja, absolut.
Eigentlich haben wir hier nur so politische Debatten, aber okay.
Richtig. Ja, und wir reden über Tennisschläger und über Formel 1 wegen. Nee, wir haben uns heute versammelt, weil wir mal ein bisschen in die Nostalgiekiste greifen wollen und mal ein bisschen über so unsere ersten Gitarren, unsere wichtigen Gitarren, über Gitarren reden wollen, zu denen wir einen ganz besonderen emotionalen Bezug haben. Ganz egal, ob wir diese Gitarren noch haben oder nicht. Aber wir wollen mal ein bisschen einfach durch unsere Gitarrenhistorie durchgehen und mal so ein bisschen Einblick geben in die Gitarren, die uns geprägt haben. Also nicht die Gitarristen, sondern wirklich die Gitarren, mit denen wir aufgewachsen sind. Und da hat bestimmt jeder von uns irgendwie ein paar ganz interessante Geschichten zu diesen Gitarren zu erzählen. Ich habe auf alle Fälle auch was da. Aber ich würde sagen, wir fangen relativ chronologisch an und lasst uns doch mal alle mal kurz Revue passieren, was eigentlich so unsere allererste Gitarre war, die wir ernsthaft in der Hand hatten. Also nicht die der Onkel uns mal irgendwie in die Hand gegeben hat und dann irgendwie nach einer Stunde wieder weggenommen hat, sondern die erste Gitarre, die uns auf unserem Weg begleitet hatte. Fangen wir mal bei dir, Robin, an.
Bei mir? Okay. Mhm. Ja gut, dadurch, dass mein Vater Gitarrist hatte ich seine Gitarre natürlich als erstes in der Hand. Und dann habe ich auch ganz schnell meine erste eigene Gitarre bekommen, weil die natürlich in Anführungsstrichen zu groß war für mich, die er hatte. Dann hatte ich so eine kleine Akustikgitarre bekommen. Da habe ich dann 3 Monate mit gespielt und habe dann eine große Gitarre bekommen.
Ach stimmt, wir erinnern uns, du hast mit klassischer Gitarre angefangen und auch schon sehr früh, oder?
Ja, 8 Jahre war ich da alt. Ich hätte auch gerne früher angefangen, aber meine Eltern meinten, die Gitarren wären alle zu groß für mich.
Also hast du auf alle Fälle früher als ich angefangen.
Ja, ich hatte aber musikalische Früherziehung schon mit 4 oder so. Und dann sollte ich ja Trompete lernen, aber das habe ich nicht gemacht.
Das heißt, du hast das war eine ganz normale Akustikgitarre. War die stahlbeseitet, Nylon, oder war das von einer bestimmten Marke?
Nein, ganz normale Nylon-Gitarre, No Name, denke ich mal. Also steht jetzt noch bei meiner Mutter. Ich glaube, ich hatte euch irgendwann mal ein Video dazu geschickt oder ein Bild.
Ah, ich erinnere mich, in unserem Discord wahrscheinlich. Welchen Link ihr auch in der Beschreibungsbox findet, falls ihr Teil dieser Community werden wollt. Nur mal so am Rande.
Nee, auf jeden Fall, das war so mein erstes Ding. Und da habe ich tatsächlich dann in Verbindung mit den Pfadfindern halt auch sehr schnell die ersten Akkorde gelernt. Mhm. Für Pfadfindermusik braucht man in der Regel halt nur die Grundakkorde. Und ich glaube, es dauerte nur 3-4 Monate, da ging die, da konnte ich alles mitspielen. Ja. Das war ganz cool. Ja.
Cool.
Das
Fabian,
war so das erste Ding.
Nice. Cool, Fabian, a.k.a. Nybuff. Wie sah es denn bei dir aus?
Ja, bei mir war das damals so, ich sollte mir was zu Weihnachten wünschen. Und ich hatte mir natürlich eigentlich einen Amiga 500 gewünscht. Und nebenbei,
ach, geil. Komm,
genau. Geil. Jeder wollte einen 500, haben früher. Nice. Das war damals
so. Wann war das? 89?
Nee, das muss so 92, 93 irgendwie so in dem Dreh gewesen sein.
92,
genau. Okay. Jeder in der Schule hatte halt einen Amiga 500. Und ich hatte halt nur den Commodore C64. Der auch schon cool.
Hey, auch geil.
Der war auch schon
geil.
Cool.
Da gab's die Winter Games und die Olympic Games. Hatte ich früher auch alles gehabt.
Mit dem Kassettenrekorder zum Starten noch. Ja, das war
der
mega.
Der Joystick, das Handgelenk-Killer mit dem Joystick.
Competition Pro hieß der, glaube ich, dieser Joystick.
Ja, auf jeden Fall sollte ich mir dann halt was wünschen. Da habe ich mir gedacht, ja komm, Amiga oder eine Gitarre, weil ich war halt damals Guns N' Roses Fan und fand eigentlich erst nur Axl geil, aber irgendwann dann halt auch den Slash. Dann habe ich mir gedacht, komm, okay, eine Gitarre wäre auch cool. Und dann war Weihnachten und dann hatte ich quasi meine erste Western-Gitarre. Und jetzt kommt der Clou. Ich weiß noch genau, dass die Saitenlage, die war so hoch, die war einfach nicht eingestellt. Ne? Mein Vater hat die damals irgendwie Gebrauch gekauft, um erstmal zu gucken, okay, hat der Junge Spaß da dran? Bleibt er auch wirklich da dran? Und ich glaube, da hättest du eine Banane durchschieben können durch die Saiten. Das war wirklich krass.
Ich hoffe, du hast nicht deine Banane da durchgeschoben.
Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Die hätte gepasst.
Die hätte wahrscheinlich gepasst. Danke.
Sorry.
Geil. Ja, das fängt ja gut an.
Alles gut. So muss es sein. Ja, und habe damit einfach erstmal gespielt, hatte dann auch direkt so Blutblasen unter den Fingern, weil Stahlseiten, Anfänger mit so einer brutalen Seitenlage. Aber das war so mein erster Bezug und ich fand es irgendwie cool. Wie war das denn bei dir? Das
ist cool, cool. Ja, mein Vater war ja auch Gitarrist oder halt so, ja, so ein Viertelgitarrist, sag ich mal. Der war ja eigentlich Saxophonist, aber er hat auch immer behauptet, er könnte Gitarre spielen. Aber das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war, glaube ich, was er jemals gespielt hat, war so dieser offene C-Major-7-Akkord, den es gibt. Und irgendwelche Flageolettöne. Damit hat er immer angegeben, dass er Flageolettöne im 12. Bund spielen konnte. Und das immer so mit Hand über Hals, also so quasi rückwärts. Also hat er immer ein bisschen mit angegeben. Nee, aber dessen Gitarre, der hatte mehrere Gitarren gehabt, die bei uns im Haus waren. Aber die erste, die ich so viel bespielt hatte von diesen Gitarren, die er hatte, war eine Hagström. Eine Hagström Model 2 aus den 70ern. Und die war insofern weird, weil die zum einen viel zu viele Knöpfe hatte. Also wir, weißt du, wir haben unsere Dreiwegschalter, unsere Fünfwegschalter. Das waren, glaube ich, 8 Zweiwegschalter, die an dieser Gitarre dran waren. Also 8 verschiedene Knöpfe, die irgendwie eine andere Pickup-Position, Kombination, keine Ahnung was. Das hat mich als natürlich erstmal irgendwie abgeschreckt. Ich hatte keine Ahnung gehabt, was da passiert. Ich habe irgendwie eine Position gefunden, die mir gefallen hat und habe das dann irgendwie ein Jahr lang so behalten und bloß nie angefasst. Und die hatte zum Beispiel aber auch ein Tremolo-Hebelsystem, aber eins, wo du den Steckplatz für das Tremolo-Hebel ganz hinten im Korpus hattest. Und das Tremolo war, ja, und das Tremolo war total riesig, weil du einen riesigen Hebelweg brauchtest, um irgendwas bewegen zu können. Das war ganz, ganz interessantes cool. Modell. Aber die war alt und ranzig und ein bisschen kaputt, aber man konnte gut auf der spielen und die hatte einen geilen Hals gehabt. Das war das, woran ich mich echt noch gut erinnere, dass der Hals richtig, richtig nice war. So, das war so die allererste, womit ich so ein bisschen, weißt du, die ersten Metallica-Sachen, oder was ich ganz am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mir die genommen, bin in das Zimmer von meinem Bruder gegangen, weil der hatte damals schon einen eigenen Fernseher, hab den Fernseher angemacht und hab bei MTV einfach versucht mitzuspielen, die Songs, die laufen. Geil. Und irgendwie versucht herauszufinden und zu hören, was da ist. Ne? Das war irgendwie sau faszinierend, mich mit der Gitarre da hinzusetzen und einfach irgendwie versuchen mitzuspielen. So. Ja.
Nice.
Das war so die erste. Wir gehen auch direkt weiter, dann machen wir gerade, wir drehen den Weg einmal um und ich erzähle so ein bisschen, was so die nächsten 2, 3 Gitarren waren und dann könnt ihr ja auch noch mal ein bisschen weiter berichten, weil es ist ja nicht bei der ersten geblieben.
Nein.
Es ging dann bei mir so weiter, dass ich auch dann meine erste eigene Gitarre bekommen habe, weil mein Bruder hatte eine Stratocaster gehabt von meinem Vater, aber die durfte ich nicht spielen, weil ich damals nicht in deren Augen gut genug war oder halt noch zu jung war, weil das war...
Was, das ist denn nicht würdig? Ja,
nee. Weißt du, was das für eine Stratocaster war? Nee. Unter anderem, die hat mein Vater dann aber später verkauft und sich nochmal eine andere geholt, die weiße Wayne's World Stratocaster.
Oh, mega. Okay.
Mhm. Ja.
Geil.
Aber er hat irgendwie ein Problem mit dem Tremolo-Hebel gehabt oder mit dem System und hat sich dann so eine schwarze geholt. So eine 91er schwarze Stratocaster, ich glaube auch USA, mein Vater war Zahnarzt, der hatte damals das Geld gehabt, um sich, glaube ich, schon was Hochwertigeres zu holen. Und dann war das ja bei mir, dass ich mich dann auch zu Weihnachten 2004, als ich 14 Jahre alt war, durfte ich mir dann eine eigene aussuchen und wünschen, weil mein Vater gemerkt hat, oh, der bleibt dran, der hat Spaß dran, der will sich da rein weiterentwickeln, komm, wir holen ihm jetzt eine. Und die Story habe ich schon öfters hier erzählt, aber ich sehe sie jetzt auch mal ganz gerne. Ich habe dann damals in diesen Katalogblättern von ich glaube, das war Thomann damals schon, nicht den dicken Katalog, aber es gab manchmal auch so diese paar Seiten nur, die so ein paar Seiten, dünne Seiten irgendwo drin waren im Brief oder so. Und da gab's doch, genau, es muss Thomann gewesen sein, weil es war eine ganz bestimmte Marke, die ich super, super toll fand, nämlich Harley Benton. Ich wollte damals unbedingt eine Harley Benton Explorer Kopie wegen James Hetfield haben. Und dachte mir damals, hey, wenn die gute Motorräder bauen, dann werden die auch gute Gitarren bauen. So bis mein Vater mich dann darauf hingewiesen hat, dass das 2 unterschiedliche Marken sind. Und er hat letzten Endes sind wir dann bei uns hier in einem lokalen Musikladen gegangen zum Dr. Drum in Mainz-Kostheim. Und da habe ich dann mich für eine Les Paul, Epiphone Les Paul Standard, cool, glaube ich, war es, entschieden. Eigentlich so etwas, wo man jetzt von den Gitarren, die ich jetzt so spiele, man vielleicht erstmal nicht denken würde, aber ich, wie gesagt, damals riesiger kam als James Hetfield-Fan und irgendwie Les Paul hat jeder gespielt. Und ja, meine ersten 3 Jahre habe ich auf dieser Les Paul verbracht quasi. Habe meine ersten Sachen darauf richtig gelernt, meine ersten Stücke geschrieben. Ja, die Les Paul war erstmal ein großer Teil von mir. Die hatte dann auch direkt nach dem zweiten Tag, wo ich die bekommen habe, einen Zahnabdruck von mir im Holz drin gehabt, weil ich direkt am zweiten Weihnachtstag die irgendwie so dumm hochgehoben habe, dass ich die mir einmal ins Gesicht gehauen habe. Und dann ist da für immer quasi ein Zahnabdruck drin geblieben.
Oh Gott.
Diese Les Paul gibt's auch noch. Die gibt's irgendwo auch in dem Ort, wo ich wohne, weil ich habe die, keine Ahnung, wann vor 20 Jahren oder so, ja, wo kann ich sein? Vor 15 Jahren, glaube ich, dann meinem guten Schulfreund Dino, der hieß wirklich Dino, ist ein kroatischer Name, verliehen. Und der lebt noch hier. Und ich sehe ihn ab und an und ich muss ihm eigentlich mal sagen, Dino, ich würde gerne meine Les Paul wieder haben, weil dann das doch irgendwo Bestandteil von mir ist. Und das Gute ist, ich habe halt echt noch alle Gitarren, die ich fast alle Gitarren, die ich jemals besessen habe. Mhm. Also ich habe so selten in meinem Leben Gitarren verkauft, sind fast alle noch da. Aber das war so die erste richtige, die erste große. Fabian, wie ging es denn bei dir weiter? Ich meine, auf der Western-Gitarre ist es ja nicht geblieben.
Auf keinen Fall.
Wann kam denn bei dir so die erste elektrische?
Die erste elektrische war tatsächlich, damals war ich ja dann an der Musikschule angemeldet, Noten lernen und so ein Kram. Und da gab es da so Leihgitarren. Und da hatte ich eine, die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ist auch heute, glaube ich, mittlerweile auch so eine Art Sammlerstück, zumindest für einige, die nennt sich Hona the Prince. Ich weiß nicht, ob ihr von Prince, der hat mal so eine Telecaster gespielt. Und das war halt genau. so ein Abklatsch davon, so ein günstiges Modell. Mhm. Die war aber echt cool und die hat auch tierisch Spaß gemacht. Obwohl ich natürlich damals war Guns N' Roses Fan, ich wollte eine Les Paul haben. Ne? Also die Tele war dann so, ja, okay, kann man machen. Ne? Und es war egal, Hauptsache erstmal eine Gitarre und Lärm machen, das war das Wichtige. Und das war dann die Gitarre. Ja, und dann kam natürlich, wenn ich da noch anknüpfen kann, das Weihnachtsgeschenk mit der Epiphone Les Paul. Das war dann ein ganz großes Highlight und in die war ich auch total verliebt dann. Schön in Cherry Sunburst. Das war echt ein schönes. Die hat meine Schwester
nice, später ist das schon mal
bekommen.
Ah, cool. Meine war ganz standard schwarz, aber Cherry Sunburst war eine, weißt du noch ungefähr, was das für eine war, auch wahrscheinlich.
Das war eine ganz normale Standard, ja. Aber die sind heute super begehrt. Ne? Und ich weiß auch damals noch, ich habe die dann meinem Gitarrenlehrer gezeigt und er sagte auch, ey, ist eine super Gitarre, ne? Sei froh, das ist top. Super Teil.
Ja, ja.
Das war halt auch in den 90ern, ne? Da wurden die halt, ich weiß gar nicht, ob die da noch in Korea gefertigt wurden oder auf jeden Fall waren die auch sehr gut verarbeitet und top. Hat Spaß gemacht.
Cool. Wie lange hast du die ungefähr so behalten?
Ich glaube, 1 oder 2 Jahre.
Oder wann hast du die?
Nicht so furchtbar lang, aber ich meine 2 Jahre. Okay. Ja gut, wenn du Teenie bist, dann sind 1-2 Jahre sind ein Jahrhundert, ne?
Ja, stimmt. Das stimmt auch wieder.
Da ist ja auch so viel Zeit und so viel mitgespielt. Da habe ich viele Stunden mit verbracht und ich habe die auch geliebt. Ich habe ständig auch die Saiten immer schön gewechselt und das Griffbrett geölt, so ganz, ganz fein. Das war richtig echt Spaß
gemacht. Ja. Robin, wie sieht's bei dir aus, von der akustischen zur elektrischen? Wann kam bei dir die erste elektrische?
Ja, das kann man so gar nicht sagen, weil meine erste elektrische war die halt auch von meinem Vater, ne? Also mit der ich Kontakt hatte. Das war halt so eine Fender von, weiß ich, 72, 71, 73, irgendwo in dem Bereich. Die hatte er auch noch, sorry. Und damit habe ich quasi angefangen, die ersten E-Gitarrentöne zu machen. Es war so, mein Vater hat mir früher mal ganz viel Lords und sowas vorgespielt. Er fand das super geil und so. Da gibt's auch so eine
Lords?
Lords. Ja, Lords.
So eine 70er-Band, glaube ich, ne? Oder?
Richtig.
Ach so, ist das so eine Beat-Band oder wie die Eagles, Beatles, irgendwie so in die Richtung?
Wir verlinken mal was Lustiges.
Ja, unbedingt.
Sag mir gerade gar nichts. Interessant, ja.
Und später war das mal ganz lustig, um nochmal zumindest bei den Lords kurz anzuknüpfen. Da war ich mit meiner Frau bei meinem Vater und der hat mir ganz stolz erzählt, oh, er hätte sich jetzt eine DVD gekauft, die müssten wir uns mal kurz angucken. The Lords. Und dann hat er die eingelegt, hörte sich das an und meinte, ist doch irgendwie langweilig.
Ja, also.
Mein Vater mochte dann auch eher den Krach, so, ne? Er hat das so ein bisschen mitgemacht.
Sehr gut. Nee.
Und die habe ich, weiß nicht, so 1-2 Jahre habe ich die gespielt und dann war es auch so in der Schule. Ich war natürlich in Schulbands drin und ich hatte nicht immer Bock, die Gitarre umherzuschleppen. Ist ja schwer, das Ding. Und in der Schule hat mir so eine Gibson SG. Total kopflastig.
Oh, nice. Aber
schöne Gitarre.
Geil,
also. Ja, wenn fand ich damals scheiße, das Ding.
Echt?
Aber,
krass.
Heute würde ich es anders sehen.
Ja.
Ich liebe auch die, also wenn ich so kein Rennen spielen würde.
Für dich wäre das auch super geil.
Ich glaube, ja. ich habe in L.A. habe ich ein paar, weil die waren da noch ein paar Guitar Stores, habe ich immer mal wieder eine SG in die Hand genommen und dachte, ja, es ist schon geil, so eine SG. Ja.
Die sind auch vielseitig.
Ja, schon hart. Voll. Voll.
Ja, ja. Also es ging aber dann noch weiter. Dann kam relativ flott die Gitarre, die ihr immer bei mir im Hintergrund sieht. Also ihr, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber da kam dann schon die Washburn MG40. Die habe ich dann zur Konfirmation bekommen. Inklusive das dem legendären Valve State 8080
Marshall. Nice, den habe ich auch gehabt. Geil.
Das wäre mein nächster Punkt und meine nächste Frage gewesen. Was waren denn so die Anfangs-Ems, über die ihr so gespielt hattet? So womit ihr euren ersten
Kraft gemacht habt. Darf ich anfangen?
Ja, mach mal.
Weil bei mir war es tatsächlich die Stereoanlage meines Vaters.
Wow. Okay,
die ist dann leider durchgerauscht, weil ich habe dann versucht halt, da muss irgendwie Verzerrung gehen, ne? Einfach aufgedreht. Ja, habe ich erstmal schön die Boxen geschrottet. Mein Vater hat sich dann gewundert, warum klingt das alles so komisch? Irgendwas mit den Boxen nicht in Ordnung.
Hat das jemals rausgefunden?
Ja, ich habe es ihm dann gesagt, ja, war alles gut. Kann ja mal passieren. Ja. Nee, der erste richtige, also war immer noch ein Übungsamp. Wir sind dann mal zum, wie hieß denn das nochmal? In Imbüren gibt's so ein riesigen Musikgeschäft. Ach, wie heißt
Musik
der nochmal?
Musikpro?
Nee. Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Nee,
Musikproduktiv?
Nee. Musikproduktiv, Musik. Genau.
Ja.
Nee. Super, damals total modern und alles geil. Und da haben wir uns so ein paar Sachen angeguckt, auch ein paar Gitarren. Und da habe ich auch so hier die Washburn Dean Dime gesehen. Fand ich auch tierisch, fand ich auch geil.
Geil.
Ja, und dann waren wir gerade in dieser Dean-Abteilung und dann gab es da halt auch so Transistoren-Übungs-Amps. Und dann habe ich mir dann halt dann so einen Dean-Transistor Amp geholt, der hatte dann auch clean oder halt verzerrt. Klingt natürlich, würde heute wahrscheinlich furchtbar klingen, aber damals war es geil. Hauptsache, es war Verzerrung da und hat Spaß gemacht. Ja. Das war so mein erster richtiger Amp.
Ja, ich wollte sofort shredden, ne? Also.
Ich wollte eigentlich auch direkt irgendwie den High-Gain-Sound haben, aber das Einzige, was ich bekommen hatte, war so ein kleiner Fender-Übungs-Amp, der verzerrt total scheiße klang. Ja. Ja, den gibt's auch immer noch. Mein Bruder hat den noch.
Blue Studio?
Und nee, da klingelt gerade. Ich müsste ich jetzt googeln, wie der hieß. Aber ja, ich bin halt mit Fender Amps da. Also ich erzähle immer, ich hatte nie einen Amp gehabt oder so. Das stimmt nicht so 100%. Ich bin schon mit Fender Amps aufgewachsen. Der hat dann nur mein Bruder gehört, beziehungsweise mein Vater. Und mein Vater hat den dann, als er nicht mehr Musik gemacht hat, mein Bruder gegeben, weil mein Bruder hat halt aktiv in Bands gespielt. Der ist ja 6 Jahre älter als ich. Und fleißiger Hörer dieses Podcasts in diesem Sinne, lieben Gruß.
Cool. Liebe Grüße.
Und der hat dann quasi mein Vater hatte einen Twin gehabt und einen Princeton Chorus. Und da habe ich damals schon so ein bisschen gesagt, oh, ich will die nicht, weil der Princeton Chorus, der war ein bisschen kaputt und der Twin, der war halt einfach zu schwer. Ja, die hast du ein bisschen aufgedreht, bisschen über Null und bam, die sind die Ohren weggeflogen. Also war dann meine Lösung irgendwann, dass ich mir halt einen Line 6 Pod 2 geholt habe. Genau, das war dann meine Lösung. Damit war ich dann happy. Dann klang dann auf einmal alles für mich gut. Wahrscheinlich für die Zuhörer nicht so gut, aber für mich war das dann auf einmal alles geil. Jo, ich kann Metal einstellen in den Verzerrungsgrad. Geil.
Ja. Ich habe das damals anders gelöst.
Wie hast du es gelöst?
Nee, bei mir war es tatsächlich auch wieder der Verstärker von meinem Vater. Das war ein Echolette.
Oh, okay.
Der hatte, ja, das ist, also der klingt clean halt super und der hat halt, ich glaube, den größten Gitarrenlautsprecher drin, den es gibt, so ein 14 Zoll oder größer sogar. Verrückt war das Ding. Aber das hatte halt einfach irgendwie nur einen Kanal, das Ding. Und ich habe dann Metal Zone davor gepackt. Das Ding hat dann ziemlich gedrückt und ich fand den Sound geil, ne? Also Metal Zone, da kam halt schon mal ein bisschen was durch, so, ne? Durch die Kiste. Und dieser Echolette, das ist die Hölle, das Gerät, ne? Das ist eigentlich eher so eine Art Heizung, würde ich sagen.
Ja, ist ein Monsterteil.
Ja. Ach, krass. Ja. Also gut, wenn im Winter kalt ist, machst du einfach
den Echolette an. Machst du das Ding einfach an. Ne? Und dann kam halt mit 14 dann mein eigener Amp war halt dann dieser Marshall 8080.
Ja, den habe ich auch gehabt. Geil.
Und ich habe den lang gespielt. Ne? Also wirklich, wirklich lang. Das war gar nicht so schlecht, das Ding. Aber heutzutage würde es mir nicht reichen, glaube ich.
Ja. Ja, das waren noch andere Zeiten. Ne? Da hat man noch nicht so die Auswahl gehabt.
Ja, das ist, ich glaube, da hatte ich auch den Luxus 2004 mit anderen Möglichkeiten, wie man sein Amp letzten Endes, ich sag mal, haben kann, als ihr damals in den Urzeiten, die alten Leute, als ihr angefangen habt.
Die alten
Dinosaurier. In den 60ern hier. Nee, es ist jetzt lange nicht so gut wie die Kids, die es heutzutage haben,
aber
mit einem Plug in jedem Sound haben. Aber
ja, aber
Qual der Wahl.
Ja, aber auch das kann manchmal erdrückend sein. Ne? Manchmal ist es cool, dass du hast eine Lösung.
Ja, und vor allem, wie gesagt, das, was ich ja nie gelernt habe, was ihr ja gelernt habt, ist dieses, du hast einen Amp, der hat vielleicht 2-3 Kanäle, deal with it. Lern den kennen, lern den Sound kennen und lern den Sound damit umzugehen, anstatt dass du halt die Möglichkeit hast, die ganze Zeit den Sound umzuschalten.
Ja, es ist auch so, du hast ja den Amp dann recht lange und du ist ja auch kein Geld für andere Sachen da. Und du kannst ihn dann auch blind bedienen. Ne?
Ja,
du weißt, voll. Wenn du da dran drehst, passiert das und das. Und du weißt, was er kann und wo seine Grenzen sind. Er war einfach für die Musik, die ich damals gemacht habe, dann auch zu leise.
Ja. Alles klar. Wir kommen nochmal zurück zu den Gitarren ein bisschen. Und meine nächste Frage an euch wäre, was war denn so die verrückteste oder die seltenste Gitarre, die ihr je besessen habt, wo ihr sagt, okay, wow, das ist eine Gitarre, die hat nicht jeder Mann.
Boah.
Vielleicht fangen wir da mit Fabian einfach mal an.
Jesus, ich hatte so einige Gitarren. Aber jetzt so wirklich was ganz Verrücktes.
Ja, was würdest du sagen, so oder relativ selten oder etwas, wo du sagst, na, das hat nicht jeder gehabt. Da habe ich so 2-3 zum Beispiel.
Echt? Okay, lass mich mal kurz, ganz kurz überlegen. Also so richtig verrückt und selten eigentlich eher nicht. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Washburn Nuno, also eine N2 allerdings. Die hat das günstigere, ist jetzt auch nicht.
Nice.
Die war mega. Nice. Ärgert mich auch, dass ich die verkauft habe damals, wie bei so vielen anderen Gitarren. Aber so richtig exotisch, hey, da müsste ich echt überlegen. Könnte ich jetzt nicht so sagen, nee. Leider nicht. Vielleicht fällt dir irgendwas ein, Robin?
Ja, mir fällt da die Hondo ein, die ich habe. Hondo Series.
Hondo. Ah, okay.
Das ist irgendwas, was kein Mensch mehr kriegt. Ich glaube von Samick oder sowas, so eine Unterfirma gewesen oder so. Und sie ist halt ist eine scheiß Gitarre, aber ich habe die halt damals für, ich glaube, 10 oder 20 Mark einen Kumpel abgekauft, weil er meinte, das wäre ein Flitzebogen und man könnte mal nichts einstellen, der Hals wäre kaputt, bla bla bla. Sie hängt an der Wand und sie lässt sich spielen, aber die Tonabnehmer sind halt nicht so schön. Und
ist das diese Runde, die hinter dir hängt?
Ja, das ist dieses beklebte Gerät da, genau. Hat auch viel zu viele Knöpfe und Schalter und aber es ist schon irgendwie ein besonderes Gerät, finde ich. Also
klar.
Ich werde der auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe schenken, indem sie mal neue Tonabnehmer kriegt und ich mal
warum nicht?
Ja, alles mal einstelle. Ne?
Klar.
Eine Gitarre, die man irgendwo hängen hat, sollte ja auch irgendwie spielbar sein. Ne?
Ja, klar. Ich glaube, ich habe so 4 Gitarren, die nicht jeder hatte, die ein bisschen seltener sind. Mit welcher fange ich an? Ich fange mal mit der Gitarre an, die ich auch am meisten dann wirklich 10 Jahre lang gespielt habe, wo die Leute mich für kannten. Und zwar ist es eine Gitarre von einem Gitarrenbauer hier aus der Nähe, der heißt Krempel Guitars oder hieß Krempel Guitars, weil er leider Anfang 2023 verstorben ist. Und da gibt's eine kleine Backstory zu, die einen ganz interessanten Zirkelschuss gefunden hat, hier im Podcast quasi. Ich habe diese Gitarre 2008 zu meinem 18. Geburtstag mir quasi geholt. Ich habe mir am 18. Geburtstag ein Sparbuch bekommen, habe gesagt, okay, davon will ich mir jetzt mal so eine richtig hochwertige Gitarre kaufen. Und ich habe damals, 2007, habe ich ja Schulpraktikum eben in diesem Musikladen gemacht, der Dr. Drum, wo ich auch meine Epiphone geholt hatte. Und da hing diese Gitarre die ganze Zeit. Und das Buch,
ja,
genau. Und
in Vivo
Gitarre natürlich, klar. Da hing die ganze Zeit diese Gitarre neben der Jam 10th Anniversary. Und ich war am Anfang super riesen Fan von dieser Jam. Ich dachte mir, boah, ich will irgendwann mal diese Jam haben. Die Jam 10th Anniversary, boah, die sah so geil aus. Aber dann habe ich die mal bespielt und ein bisschen getestet. Und mittlerweile würde ich gar nicht mit klarkommen, weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Aber damals waren die Pickups zu heiß. Die Pickups waren mir zu weit oben. Also Dinge, die man einstellen kann. Mhm. Aber ich hatte damals, ich sag mal, Berührungsängste damit, Gitarren selber einzustellen und so. Und wenn die Gitarre nicht direkt geil funktioniert hat, dann war das so ein, ich weiß nicht, ob ich sie will. Dann habe ich diese andere ausprobiert, diese braune Magnus Krempel holzfarbene Gitarre mit einer ganz interessanten Form. Super, super interessante Gitarre mit 2 coolen Dimasio-Pickups drin. Und war direkt verliebt in den Hals. Durchgehender Hals, sehr massives, gutes Holz, aber dennoch sehr leicht. Also wirklich, da merkte man, okay, das ist ein Unikat, was es nur einmal auf der Welt gibt, was ein Gitarrenbauer einmal gebaut hat quasi. Und die habe ich dann 10 Jahre gespielt. Das war so meine Main-Gitarre während dem Studium, neben der Jazz-Gitarre, die ich hatte, und auch in meinen Prog-Projekten und eigentlich in meiner Karriere, bis ich Ibanez-Artist geworden bin quasi. Und dann saßen wir hier im Podcast mit Henning Pauli, mit HP42, und der hier im Zoom guckt er mir so an und guckt so in die Gitarren hinten an der Wand und sieht dann diese von Magnus Krempel und meint so, ey Justin, ist das eine Magnus Krempel-Gitarre? Ich so, ja. Ist das eine mit denen und den Pickups und dem und dem Holz? Und ich so, ja. Der meint, ja, das war mal meine. Die habe ich damals bauen lassen von Magnus Krempel. Und dann dachte ich mir so, Gott, wie klein die Welt ist. So. Die im Laden in Mainz, er hat sie dann nämlich irgendwann verkauft. Und im Laden in Mainz hat sie dann die Umwege wieder zurück zu mir geführt quasi. Und das war so die Gitarre, auf der ich halt echt laufen gelernt habe. Oder auf der ich echt so den ganzen Shred-Kram und meine Liebe zur Gitarre letzten Endes auf dieser Gitarre gelernt habe. Deswegen bin ich da sehr dankbar für die. Ich habe sie jetzt auch wieder, ich habe es dem Henning da mal kurz geliehen für ein Video auch. Die braucht definitiv ein bisschen Liebe, diese Gitarre. Die wurde halt viel benutzt.
Ja, ist halt schade, wenn sie dann noch am Ende viel rumsteht, hängt, ne?
Ja, aber die wurde viel benutzt, weißt du, ich musste den, ach, dort, wo man das Kabel reinführt, wie heißt das denn nochmal?
Input Jack,
also Input Buchse. Der Input Jack, da ist die Buchse, die ist mittlerweile getaped, weil da ist was abgefallen. Der Hals hinten, der hat so ein paar Löcher, also es sieht so ein bisschen aus, als ob da irgendwie was mit Feuchtigkeit mal ein Problem war. Die wurde aber benutzt. Also die werde ich auch nie wieder verkaufen oder so. Die wird für immer meiner Sammlung bleiben.
Sehr
die
gut.
Wurde halt benutzt.
Sehr gut. Finde ich
gut. Das ist, glaube ich, so die einer der unikatsten Gitarren. Also die zwei anderen, das will ich jetzt mal kurz auf dich schnell machen, die ich noch so habe. Die hatte ich dann 2018, glaube ich, bekommen. Ist eine Dean-Gitarre. Die Rusty Cooley Signature-Gitarre. Das ist jetzt per se erstmal nichts allzu krass Seltenes, aber was bei der cool ist, die Rusty Cooley 7-String, Rusty Cooley ist ja so ein Ultra-Shredderer und der hatte so auf quasi so einen Lack, oder nicht so einen Lack, auf dem Körper hatte der quasi so wie so Alien-Insignien gehabt und so Geschichten. Und die sind in der Gitarre reingelasert, in den Körper rein.
Ach krass.
Das ist krass. Mega, mega interessant. Also das ist da quasi wie vertieft, wie so 3D geht's dann da rein. Der auch für einen guten, günstigen Preis damals bekommen. Und ja, und die anderen beiden Gitarren, die ich so habe, die, glaube ich, ziemlich selten sind, ist einmal, ich habe eine John Petrucci Signature hier bei mir stehen. Aber eine John Petrucci Signature, die du nie wieder so bekommst. Und es ist keine Ibanez John Petrucci, es ist keine Music Man John Petrucci, es ist auch keine Sterling oder sonstiges, es ist eine OLP John Petrucci Signature. Sagt euch das noch was?
Ja, ja, da gab es ja mal so eine Serie, ne? OLP,
stimmt. Genau, da gab es eine Serie, ich habe die mir auch damals gekauft, um das Poster von John Petrucci zu bekommen, was mit dabei war.
Geil.
Ich meine, das ist eine Gitarre, die hat, keine Ahnung, was 500 € gekostet damals oder so. Also die ist okay. Die ist halt in der Preiskategorie, das hätten sie beibelassen sollen, die es ja so dann auch nie wieder gab. Weil die Sterling allein, die Billigmarken von den Ernie Balls kosten schon über 1.000. Mhm. Ja, ja. Und die Ernie Balls kosten ja ihre 4.000 oder so.
Wahnsinn.
Also die gibt's nicht mehr. Ja, und ich glaube, das seltsamste Ding, was ich halt habe, ist halt die gute alte Aero-Gitarre.
Also ach so, ja,
Gitarre,
ja.
Die keine echte Gitarre ist.
Ja, da ist mir aber auch noch was eingefallen.
Ja.
Ich hatte nämlich früher tatsächlich mal auch so eine Ibanez. Und da weiß man es nicht genau, war es mal eine Jam, war es mal eine RG 570 oder wie auch immer. Habe ich mir irgendwann bei eBay geschossen und auf dem Foto sah das ziemlich geil aus. Also es war wohl irgend so ein Typ, der Parts von Ibanez zusammengeschraubt hat und dann verkauft hat. Das wusste ich aber damals nicht, war irgendwie Anfang 20. Wollte unbedingt eine Steve Vai haben. Das war eigentlich so mein Traum. Und hab dann halt geguckt, okay, für 600 € oder so habe ich dann damals geschossen. Und dann kam die an. Und das Lustige war, die sah aus wie eine Gitarre aus der Geisterbahn, also der Korpus, weil die war komplett eingegipst. Da war so eine Gipsoberflächenstruktur drauf. Also so richtig rau. Und auf dem Foto sah das blau aus und in Wirklichkeit sah die grün aus. Das sah so schlimm aus, dass ich mich dann einen Sommer hingesetzt habe und habe dann den ganzen Scheiß abgeschliffen. Und das war echt eine Sauarbeit, weil diese Gipskartonbeschichtung war ungefähr, ja, lass die mal so 3-4 Zentimeter dick gewesen sein. Boah. Und dann noch den Hauptlack. Ich habe mir dann echt einen Wolf Wolf geschrubbt, das da runterzukriegen und habe die dann anschließend zum Autolackierer gebracht und habe dann irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro bezahlt und hat er mir die ein bisschen lackiert in Blau. Die kennst du bestimmt auch noch. Habe ich ganz früher.
Ja, ich wollte meinen, du hast doch früher mal eine Ibanez viel in deinen Videos gespielt.
Die hat jetzt einen Schüler von mir, die habe ich dann auch leider verkauft. Ich ärgere mich auch ein bisschen, weil irgendwie war es auch ein Stück, worauf ich viel, mit der ich viel Zeit verbracht habe und viel entdeckt habe auch. Aber ja, das war so eine crazy Gitarre vielleicht noch, stimmt.
Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich habe da ein Bild von dir vor Augen mit einer Ibanez-Gitarre. Ja, ja. Ja, ja, die. Aber die hatte die einen Monkey Grip gehabt?
Die hatte Monkey Grip, deswegen weiß man nicht
deswegen genau. Deswegen wusstest du nicht, ob es eine Jam war oder. Verstehe.
Also eine Fake.
Ja, kann sein, aber die war echt
aus Ibanez.
Also der Hals war definitiv echt. Der Hals war definitiv echt.
Es ist ja auch insgesamt egal, wenn die Gitarre geil sich geil spielen lässt und
klingt,
dann ist es die richtige Gitarre, ne?
Total. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelches exotische Sachen bei dir im Repertoire, im Keller, neben den ganzen Leichen, Robin?
Ich? Oh, ach, ich habe noch eine 12-seitige Fender tatsächlich hier, Western-Gitarre.
Okay.
Das ist eigentlich ganz cool, die habe ich vom Flohmarkt gekauft, weil die ist von 1978, also meinem Geburtsjahr.
Oh.
Und meine Frau hat damals gesagt, so, die musst du jetzt mitnehmen. Ich spiele sie aber sehr selten, weil 12-seitig spielen macht mir keinen Spaß.
Das stimmt, das ist cool. Das, oder?
Ja, aber was anderes, ich sag mal, die letzte Gitarre, die ich gekauft habe, war während der Corona-Zeit. Also meine Oma ist halt gestorben und ich hatte meiner Oma vorher gesagt, so, weil die hat gesagt, ja, ihr kriegt alle irgendwie Kohle. Okay, wir wissen Bescheid, wir kriegen Kohle. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, das werde ich dann aber in ein Instrument investieren. Das hat sie sich nicht verstanden. So,
Gottes Willen, wie machst du denn sowas?
In so einen Schwachsinn investieren. Ne? Und habe ich dann aber gemacht. Und es erinnert mich halt jedes Mal wieder an meine Oma und meinen Opa. Sie hat auch einen Namen von mir bekommen, Idolf, also Ida und Adolf. Und es ist halt auch eine Western-Gitarre von Paul Red Smith tatsächlich. So eine SE.
Krass,
und die ist ganz toll. Die ist wirklich toll. Da wollte ich mal versuchen, so ein bisschen Western-Akustik auch mal zu spielen. Sollte man halt auch zu Hause haben.
Ja.
Und das macht auch Spaß, das Ding.
Geil.
Mit Koffer und allem drum und dran und gar nicht so teuer. Ich glaube 800 Euro oder so.
Und ich meine, Western ist ja noch was Schönes. Ich hätte es ein bisschen verstanden, wenn du jetzt da von dir eine BC Rich geholt hättest oder so. Dann
Warlock.
Da muss ich immer an meine Oma oder meinen Opa denken, wenn ich diese BC Rich in der Hand habe.
Nee, das wäre nicht so das Ding. Wird dir nicht gerecht.
Nebenbei, kennt ihr die Story, vielleicht kennt ihr die Zuhörer auch nicht, von dem Typen, der aus dem Gerippe von seinem toten Onkel eine Gitarre gemacht hat?
Ach, kein ehrlich?
Doch. Es gibt einen Amerikaner, der hat das Gerüst, also die ganzen Gerippen und so von seinem Onkel genommen und hat da einen Hals dran geschraubt, Tonleibnehmer dran geschraubt und daraus eine Gitarre gemacht quasi. Total Alter, abgefahren.
Die super Hellcaster.
Hellcaster. Ich glaube, die hieß sogar irgendwie sowas in die Richtung. Oder Deadcaster oder irgendwie sowas. Ja.
Alter.
Ja. Es gibt ja so abgefahrene Gitarren da draußen. Also. Ja,
er hat
seinen voll From Dusk Till Dawn
eingehaucht.
Ja. Was sind denn so aktuell dann die Gitarren, wo ihr sagt, boah, okay, die möchte ich jetzt nicht mehr missen oder auf diese Gitarre möchte ich aktuell einfach nicht mehr verzichten? Robin, gehen wir mal direkt mit dir weiter.
Bei mir ist ja easy, ne? Ich habe ja eigentlich jetzt noch eine in Anführungsstrichen Hauptgitarre, ist auch so eine Ibanez SG520. Da habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass ich da ja einiges so mit Pickup und Mechaniken ausgetauscht und so gemacht habe. Und seit ich das getan habe, ist das halt meine Way-to-Go-Gitarre und bin sehr zufrieden damit. Was mir allerdings fehlt, und Justin wird mir dem zustimmen, da fehlen einfach noch zwei Bünde mehr. Das ist leider so.
Hat sie nur 24 Bünde oder wie? Und es fehlt bis zum 27. Bund?
Nee, sie hat leider nur 22 Bünde.
Ist ja doch schlimmer.
Aber sehr gut. Von der Mensur her passt sie ganz gut, ne? Aber das ist so, ich brauche irgendwann noch mal so eine Shred-Gitarre. Aber hier, diese SG ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, die habe ich, weiß nicht, 2005 oder so gekauft. Dann halt jetzt immer gespielt. Und die kenne ich auch wie meine Westentasche quasi. Und mit den neuen Pickups und Mechaniken ist sie jetzt auch stimmstabil. Und ach, klingt halt.
Ja, das ist ja, auch das Ding. Man kann ja so viel aus einer Gitarre rausholen, indem man die Pickups verändert, die Hardware verändert. Oh. Kann man ja schon auch aus einem günstigeren Modell ja auch so viel schon rausholen.
Da habe ich schon so verrückte Experimente gemacht und gebaut.
Ja,
und
du, da können wir auch gleich mal drüber reden, was du da alles schon gemacht hast.
Jesus Christ, auf was für einen Müll ich da produziere.
Ich bin ja so ein Pfennigfuchser, was sowas angeht. Ja. Und wenn ich Geld investiere, dann muss das auch passen. Und
gut.
Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, was machst du jetzt mit dem Ding? Und das war ja dann nach der Guitar Summit, nachdem ich mal wieder nach lange mal ganz viele Gitarren spielen konnte, habe ich gewusst, dass ich da jetzt was machen muss. Und das und ich wusste auch, in welche Richtung das gehen soll. Das war sehr praktisch.
Ja. Das ist schon mal super, wenn du eine Vorstellung hast, was du ungefähr haben willst, hilft.
Ne, nach hinten raus hätte ich gern schon nochmal irgendwie so eine Superstrat und tatsächlich nochmal eine Tele hätte ich gerne.
Ah, geil. Schön. Ja.
Ne, schön. Das wäre nochmal was.
Es ist auch gut, dass du da natürlich sehr bedacht bist aufs Geld. Dann kann dir auch nicht sowas passieren, wie das, was mir gestern passiert ist, dass ich was für ein, ich wollte nur was für einen Monat holen, was aber im Abo-System ist. Und ich dachte mir, komm, ich hol's mir für einen Monat und dann lösche ich das wieder und habe aus Versehen direkt das komplette Jahr geholt.
Oh, fuck. Da
wurden mir auf einmal 300 Euro abgebucht. Oh. Ja, ich wollte doch nur einen Monat davon haben. Verdammt.
Scheiße.
Das kann man doch nicht zurückgeben.
Oh. Shit. Das ist ärgerlich.
Bevor wir zu Fabians Frankensteins Experimenten und Frankensteins Monster kommen, ihr Dr. Frankenstein, was ist denn so aktuell die, du am meisten spielst?
Ich?
Ja.
Boah, das ist sehr schwierig. Also hauptsächlich, wenn ich mit der Band spiele und hier alleine spiele, sind es tatsächlich meine Kypro-Gitarren. Und da mag ich momentan am liebsten die etwas crazy colored one. Die so ein bisschen so regenbogenmäßig ist. Cool, ne? Mega, ich liebe die. Und die hat auch einen ganz speziellen, geilen Sound. Die klingt schön aufgeräumt in jeder Frequenz und klingt so schön füllig. Hat aber trotzdem noch genug Draht. Die liebe ich sehr. Und ich hänge aber auch sehr an meiner, ich habe ja so eine Mensinger Les Paul, die mag ich sehr gerne, weil die ist vom reinen Sound, so was diese Richtung angeht, Les Paul-mäßige, die beste Gitarre, die ich hatte bisher. Also wenn du diesen Les Paul-Sound suchst, das kann die wirklich am besten, weil die genau das hat. Klingt eigentlich wie so eine überzüchtete, geile Telecaster, so wie Les Pauls eigentlich klingen sollen. Auch nicht zu dumpf, weil viele Les Pauls haben das Problem, klingen dann halt sehr topfig und holzig. Also nicht holzig, sondern eher nasal, ne, und halt zu dumpf. Und das kann die halt besonders gut. Ja, und meine Strat darf ich auch nicht vergessen, obwohl es ja eigentlich nur der Hals ist. Den Hals habe ich seit ja, ich habe den Body irgendwann mal verkauft. Da waren halt meine wilden Experimente. Aber dieser Hals, das ist halt das Geile, der hing 10 Jahre im Proberaum unbenutzt und hat halt diese ganze Proberaumatmosphäre, die Bandatmosphäre, alles mitbekommen. Ja, und
die hat immer alles mitgemacht, ohne dass du es gespielt hast.
Ohne super. Scheiß. Und doch, ich habe die super lange auch davor gespielt, bestimmt auch 10 Jahre. Und an diesen Hals würde ich auch niemals verkaufen. Das ist, okay, das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Es ist halt ein USA-Hals. Und der ist aus den 90ern, aber der ist halt super eingespielt und mein absoluter Lieblingshals. Ne, da geht nichts krass, rüber.
Cool.
Ja.
Cool. Habe ich auch noch nie so gehört, dass jemand so einen Lieblingshals hat, den er quasi immer mitnimmt von verschiedenen Buddies.
Also was den Hals angeht und Fender, kann ich also sagen, von meinem Vater, die alte Fender ist ja auch eine USA-Original, irgendwas, ne? Und das war, also da, ich habe nie wieder eine Gitarre mit einer so flachen Seitenlage gespielt.
Ja,
aber das ist ja auch eine Einstellungssache, ne? Je nachdem, was
du willst. Ja, das kriegst du da gar nicht hin, weil die Bünde an sich sind schon auch sehr flach.
Ja.
Und der ist komplett lackiert auch noch.
Ja, genau, so einen Hals hatte ich auch damals mit der 91er Strat, stimmt, ja.
Mein Vater hat da 8er drauf gespielt, die geschliffen waren.
Krass. Oh,
okay,
krass.
Das war total irre. Habe ich danach auch nie wieder gesehen, so geschliffene Seiten. Ne? Und so habe ich die dann damals halt quasi bekommen und habe die gespielt. Aber da kannst du natürlich Bendings machen der Hölle. Ne?
Da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen, zu dem Hals. Ich würde jetzt nicht sagen, mein Lieblingshals von der Spielbarkeit, absolut nein. Der ist eher nicht so geil zum Spielen. Ja, Sound und halt auch, der hat so eine gewisse Haptik und der lebt halt von den Fehlern. Weil der ist nicht perfekt. Ne? Und das ist manchmal vielleicht auch was ganz charmant ist. Ne?
Weil, wie gesagt, voll.
Bei meinen Kypo-Gitarren, die Seitenlage ist ein Traum, lassen sich super geil spielen. Also von der Spielbarkeit her ist das ein Traum. Ne? Da geht nichts drüber für mich.
Ja, ich hatte ja auch die Chance auf das Summit.
Stimmt, du hast ja auch
zu haben. Ich fand
wie bei die Ibanez auch.
Sehr krass, also ungewohnt.
Ja, du hast aber auch eine mit Ich glaube mit Hardtail Bridge, ne? Da ist eh die Seitenspannung meistens ein bisschen stärker.
Also die Seitenspannung war extrem, fand ich.
Du hast dieses Metal-Modell in der Hand, ne?
Ja, es war ja eher ungewohnt. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist oder so. Eigentlich im Gegenteil, ne? Da lernt man halt auch wieder vieles, wenn man mal sowas spielt.
Welche meinst du denn genau?
Krass.
Würde mich interessieren.
Ich weiß nicht, das war so ein holzliches Ding.
Ach, dann war das eine von meinen, tatsächlich.
Ja, eine von deinen war das, tatsächlich. Ja.
Okay, krass, ja.
Und ich fand die Spannung halt stark, ne? Aber ich muss dazu sagen,
ich spiele auch 14er Seiten, als ob.
Nein, ich habe zu der Zeit habe ich halt hauptsächlich 9er Super Light gespielt.
Ah ja, okay.
Und mittlerweile bin ich auch auf 10er, habe mich dann ein bisschen umgewöhnt und jetzt will ich es auch gar nicht mehr missen. Also der Sprung von 9er auf 10er war echt gut.
Okay. Fabian, lass uns da noch mal ein bisschen weiter reingehen, eben in deine Meisterwerke, die du kreiert hast. Weil ich meine, du arbeitest ja auch in einem Shop, ja. Das heißt, du hast ja auch die Nähe zu Werkzeug wahrscheinlich und zu Einstellungssachen und da warst du ja auch schon immer sehr, 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 sehr aktiv drin. Was war denn da so, würdest du sagen, so das Verrückteste oder Crazieste, was du je gemacht hast?
Das Verrückteste, dass ich mir selber mal versucht habe, eine Fretless-Gitarre zu machen. Das heißt, ich habe die Bünde dann rausgekloppt, habe dann alles plan gemacht und dann auch, wie man das so macht, im Internet geguckt mit Sekundenkleber und hier noch eine Filler, Schicht drauf, Filler und hast du nicht alles gesehen. Ja. Die hängt auch noch da hinten, aber die kannst du einfach nicht spielen. Das klingt furchtbar. Ne? Du brauchst da auch bei so einer Fretless-Geschichte brauchst du eine längere Mensur und das musst du halt einfach sonst können.
Passt da wieder die Spannung nicht.
Ne? Ja, das war nicht so geil. Ja. Aber meine erste, die ich mir selber auch kaputt gemacht habe dadurch, war so eine Yamaha Pacifica, die habe ich auch gerne gespielt. Das ist echt eine unterschätzte Gitarre, meiner Meinung nach, wenn du die ein bisschen moddest. Und da habe ich dann halt auch den Fender-Hals drauf gehabt und auch Suhr-Pickups. Und da habe ich dann geguckt, welche Parts sind die besten. Bin ich halt immer noch so ein bisschen nach dem Namen gegangen, habe mir dann echt teure Sachen gekauft. Wenn das alles zusammenrechnest, total bescheuert, ne? Aber ist egal, es war so ein Experiment, um auch mal festzustellen, okay, was macht jetzt was mit dem Sound und was eher nicht. Und meine Erkenntnis ist immer noch, bei einer Gitarre jetzt mal nicht von der elektronischen Seite, sondern von der rein akustischen Seite, ist meiner Meinung nach immer noch der Hals am klanggebendsten, finde ich. Mhm. Weil ich habe meinen Lieblingshals auf so vielen verschiedenen Bodies drauf gehabt und jeder dieser Gitarren klang immer irgendwie gut. Unterschiedlich, aber immer gut. Ich habe andere Hälse draufgepackt, die jetzt nicht so geil waren und da klang es dann halt auch eher so ein bisschen pappig oder flach. Also so ein Hals ist, glaube ich, echt wichtig.
Hast du denn auch so eine präferierte Mensur? Also die gibt ja deutlich verschiedene Unterschiede.
Ach,
also
nee, Abstände. Ich bin da jetzt auch nicht so ein Millimeter-Ficker, Entschuldigung, der jetzt auf jedes Detail, das muss jetzt unbedingt
hier. Oh doch, Fabian, du bist sowas von einem Millimeter-Ficker.
Der da unbedingt
rausgefunden haben.
Oh Gott.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, keine Ahnung oder wie auch immer. Nee, für mich ist einfach wichtig, ich mag das auch mal was anderes in der Hand zu haben. Ja, mal was anderes in der Hand zu haben. So einen anderen schönen Hals mit guten Buntstäbchen. Oh je, es atmet
aus. Was ist denn heute los?
Jetzt müssen wir gleich noch die Wichsenplatte aus dem Schrank holen, damit es wieder aktuell bleibt.
Alter. Oh Gott, das ist
nee, komm, mal ernst. Nee, also es ist manchmal auch super,
mal ernst.
Super inspirierend, auch mal einfach ein anderes Griffbrettprofil zu spielen. Ne?
Ja, was mir mal aufgefallen, also ich hab das auch ausprobiert und ich hatte mal tatsächlich, weil ich ja so riesiger Paul Gilbert-Fan bin, hatte ich mir die Gitarre mal in die Hand genommen und festgestellt, das geht gar nicht.
Welche von den Paul Gilberts, die Fireman oder die alte RG?
Die alte RG.
Okay.
Die funktionierte so gar nicht.
Oh, die wollte ich schon
jetzt
mal haben.
Ist es aber so, das ist halt schon lange her und man verändert ja sich auch, was das Spiel angeht. Und ich glaube, mittlerweile würde ich es wahrscheinlich lieben lernen. Na, also das mit dem Strecken der Finger oder so, hat man ja auch schon mal als Thema. Ist eigentlich nicht so relevant. Das ist alles ein technisches Ding irgendwo. Aber ich glaube, wenn man gerade in den Höhenbereichen, merke ich jetzt bei meiner Ibanez-Gitarre, dass es dann manchmal doch sehr eng wird da oben.
Ah ja, als Sache der Übung. Ich meine, ich bewege mich hier im 27. Bund mit meiner Main-Gitarre. Ich habe da gar nichts zu meckern.
Nee, aber was ist denn bei dir so aktuell?
Ach so, aktuell ja halt die 27 Bündige. Mhm. Das ist so mal wieder eine Gitarre, wo ich sage, okay, zu der habe ich auch irgendwie einen emotionalen Wert. Die nehme ich in die Hand, die bespielt sich einfach gut. Da wird nicht rumgemeckert, außer mein kleiner Kater, der im Hintergrund mal gerade meckert. Oh, der schnüffelt gerade an dem Ibanez-Karton.
Oha. Ei, ei, ei.
Neue Gitarre.
Nee, alte Gitarre. Was heißt alte Gitarre? Aber ich muss die RGR 5130 XPH oder wie auch immer sie heißt, muss ich wieder zurückschicken, weil ich die halt testweise hatte. Nee, aber meine 27-Bünde, die RGA 622 XH, wie sie heißt, weiß ja jeder, wie die heißen, das ist ja easy peasy. Das ist so wirklich die Main-Gitarre, die nehme ich in die Hand und das fühlt sich gut an. Ich habe jetzt letztens das Floyd, oh, das war ein bisschen Stress, Floyd eingestellt und ich habe sonst kein Problem mit Floyd, aber ich wollte es parallel, ich wollte es gerade stellen. Das war ein bisschen angewinkelt.
Oha.
So.
Ja, ja, okay.
Och, und dann musst du ja an den Schrauben von der Feder drehen, nachstimmen, drehen, das nachstimmen, drehen, nachstimmen. Boah,
es gibt so Tools, die du dann auch drunter stellen kannst, damit das entspannt wird und so.
Ich du meinst, ja was das Floyd oder wie?
Genau.
Dass du das, ja, dass ja.
Du dann einfacher dran arbeiten kannst.
Mhm. Ja. Ach, das stimmt, dass ich das quasi das macht alles festmache einfacher. Und genau. Dann die Schrauben zuziehe und genau. Dann. Ah,
okay. Lernen durch Schmerz.
Ich kann ja gern mal so ein Ding drucken, ich schick dir das
rüber. Macht Sinn. Ja, ich würde es ganz gerne in dieser einen Petrucci-Kopie, die ich habe, auch nochmal machen. Nee, aber das ist so meine Main-Gitarre. Ansonsten, ja, wechselt das halt auch. Ich versuche zum Beispiel mir selber zu sagen, dass ich, keine Ahnung was, alle zwei Wochen mal so ein bisschen irgendeine Gitarre nehme und die länger mal wieder bespiele und neue Saiten drauf mal poliere, weil ich habe halt hier 20 Ibanez-Gitarren hängen. Die werden natürlich nicht alle gleich viel bespielt, so. Ja. Ich hab hier eine 7-Seite AZ hängen, die ich noch nie wirklich gespielt habe. Quasi.
Blasphemie. So.
Ach nee, du hast sogar eine Talman.
Da ist das Plastik von den Pickups sogar noch dran und alles.
Eine Talman?
Ja, die habe ich jetzt. Ach, die habe ich geil. Jetzt bekommen für ein Video eine Talman.
Schön.
Das ist die Yvette Young Signature.
Cool.
Aber genau, das ist so mein Main-Ding. Und ansonsten, ja, die Quests, die ich ja früher viel gespielt habe, da war ich ja der Erste in ganz Europa, der überhaupt eine Quest hatte. Mhm. Der Erste, der die damals bekommen hatte. Aber das habe ich habe das auf der NAMM gemerkt, wo wir gerade über Halsprofile gesprochen hatten, ja. Dass ich dort viel gemerkt habe, oh, ich weiß, warum ich so gerne meine Ibanez spiele, weil vielleicht ist es auch einfach die Sache der Gewohnheit, aber ich hatte richtig gute Gitarren in der Hand und war vom Hals nicht zufrieden. Die Abasi-Gitarren zum Beispiel. Mhm. Die Abasi-Gitarren von Tosin Abasi, die haben ein Halsprofil, was sich verändert, je nachdem, wo du spielst. Das ist flacher im hohen Bereich und dicker auf den tiefen Bünden. So, das heißt, es nimmt von der Dicke her ab und wieder zu. Und das fand ich ganz merkwürdig. Und es war viel zu flach, das Profil. Also ich mag es dann doch auch, also da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ich kann jetzt nicht sagen, was ein D-Profil, was ein C-Profil ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich mag es dann eher wie bei Ibanez, wo es durchgehend ein bisschen runder ist.
Aber magst du, ach so, ja, okay. Also nicht dieses typisch RG-mäßige, ne? Sondern eher so das AZ-mäßige.
Doch. Nee, doch, ich mag schon den Wizard Neck. Der Wizard Neck ist schon geil, vor allem der Wizard 3 Neck ist schon der Oberhammer. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel mit einer Jackson zum Beispiel vergleichst, ich glaube, eine Jackson hat eine viel mehr.
Dicker, ne?
Schon echt? Flach auch, aber die Kanten oben sind anders. Also mit dort, wo es letzten Endes oben zu das ist schwer zu beschreiben. Aber die Seiten vom Hals, das ist ein bisschen anders. Also, wenn du den Hals von vorne anschaust, einfach nur so gerade so und dann links und rechts, wie nennt man das denn, die Schultern vom Hals?
Bundkanten meinst du, dass sie vielleicht ein bisschen anders verarbeitet sind?
Ich rede nicht, auch nicht von den Bundkanten, ich rede halt, ich versuche es jetzt mal hier reinzuhalten, hier von dem Bereich, von diesem Bereich
von,
hier.
Von dem Griffbrett Seiten genau. Quasi.
Von den Seiten vom Hals quasi, äußeren ja, Seiten vom Hals.
An der Seite verarbeitet sind, sie können ja auch leicht abgerundet sein.
Genau. Und da magst du es gleich, wenn die ein bisschen leicht abgerundet sind und eben nicht zu flach sind. Aber schwer zu begreifen, aber ich habe da einfach gemerkt, bei ganz vielen Gitarren, die ich in die Hand genommen habe, wo ich mir dachte, boah, die kostet 4.000 Euro, aber die lässt sich gerade nicht geil spielen oder so Geschichten. Was ich halt bei meinen Ibanez halt absolut geil finde und ich will auch für jetzt meine Main-Gitarren, wenn ich einen Floyd habe oder halt ein Edge-System, wie es ja bei Ibanez heißt, ist ja kein offizielles Floyd Rose, dass ich auf alle Fälle die Low-Pros habe. Weil
ach, die alten.
Diese,
ja,
die,
ja. Low-Pro Edge.
Ja, auch die Low, das ist ja auch ein Low-Pro. Also,
was ist da der Unterschied zwischen dem normalen?
Die Schrauben sind hinten, also die Einstellungsschrauben.
Ach, die sind eingelassen.
Die Stimmschrauben, die sind eingelassen, dass die nicht mehr oben rausgucken, dass die nicht mehr an dein Handgelenk rangehen, wenn du
super nervig
so viel pickst. Mhm. Ja, ja. Und das verstehe ich halt zum Beispiel nicht ganz so. Zum Beispiel die Jams, die du kaufen kannst, die haben das normale Edge-System, also wo die Schrauben hinten rausgucken, die Stimmschrauben. Mhm. Aber Steve Vai hat in seiner Jam ein Low-Pro drin. Warum haben sie das dann nicht in den normalen Jams auch drin? Oder in der Pia oder so zum Beispiel, was denn eine hochwertige Gitarre ist. So. Ja. Warum sie da nicht auch das Low-Pro reinsetzen? Naja, aber genau, die weiße 27-bündige, das ist so meine absolute Baby-Gitarre.
Ah, die ist auch toll.
Die ganzen Tag
auch
spiele.
Ich hab die auch schon mal in Hand gehabt, die ist cool. Ja.
Die Marzu-Pickups
und alles. Die AZ, die hat ein etwas dünneres Halsprofil als die RGs, oder?
Nein, gerade andersrum. Die AZ hat ein dickeres Halsprofil als die RGs. Krass,
ich muss das unbedingt mal ausprobieren.
So, dieser Wizard 3 Neck, das ist schon mit der dünnste Hals, den sie haben quasi. Ja,
wenn das mit der Quest vergleichst.
Auch nochmal ein bisschen dünner, ein bisschen anders als die Quest. Die Quest ist nochmal insgesamt ein bisschen runter, würde ich sagen. Ja.
Ach krass, weil die fand ich sehr gut zu spielen.
Also ich finde Gitarren ohne Hals immer
weird. Hast du die gespielt mit den, hast du die Quest gespielt mit dem, nicht mit dem Multiscale, so heißt das ja auch nicht, sondern mit den, einfach mit den geslanteten Frets, also dass die angewinkelt sind alle, oder war das mit normalen Frets?
Ich habe beide gespielt auf der Summit. Einmal das Modell hier von dem Herrn Gartner, was mich echt umgehauen hat, der hat ja diese leicht angeschrägten Saiten, das fand ich mega geil, lässt sich super gut spielen. Deswegen, so eine wäre, also zumindest vom Hals her wäre das schon so mein Ding. Und ich hatte auch die andere gespielt, die fand ich aber auch gut. Also ich fand die echt durchgängig gut spielbar. Ne?
Und ich finde, wie gesagt, die ist halt super leicht, echt angenehm. Das sind halt die Pickups sind halt das Einzige, was mich daran stört.
Ich hatte auch mal geschaut und das da habe ich ungefähr die gleiche Mensur wie auf meiner SG-520. Das ist halt das Witzige daran. Und wahrscheinlich habe ich mich da direkt so ein bisschen zu Hause gefühlt.
Also, es muss doch alles eigentlich 25,5 sein, oder? Von der Mensur her.
Bin ich mir nicht sicher. Also,
okay. Weil ich weiß, bei meiner Washburn ist das die Hölle. Die Superstrats und so, das ist alles 25,5. Und so wie ja eine Strat ja auch. Mhm. Paula ist ja, was Paula? 24?
3/4. Ja.
3/4.
Ja. Irgendwie so.
Fand ich auch nicht, wie gesagt, bin ich auch mit groß geworden, fand ich ja auch nicht schlecht irgendwie. Kann man auch auf alle Fälle drauf spielen. Ist halt ein bisschen eng, aber hey, ich finde, eng ist gar nicht so das Problem, wenn man halt ein bisschen mal sich damit auseinandersetzt. Ja,
ja, ich meine, es gibt Leute, die haben die längsten Finger der Welt und spielen Geige.
Ja.
Die haben noch ein viel größeres Problem, was Enge angeht.
Stimmt.
Also von daher. Wenn ich gedanklich immer Problematik abschweife, denke ich halt einfach an die Geigenleute und denke mir, alles ist gut.
Habt ihr mal die Brian May Gitarre gespielt? Die Guild?
Leider nicht. Die wollte ich aber auch schon immer mal
spielen. Die haben ja echt so eine super kleine Mensur. Ne? Das heißt, du musst da echt dicke Saiten auch draufpacken. Und dadurch wird der Sound natürlich auch sehr viel dumpfer, ne, und wärmer halt. Das ist auch nochmal so ein Ding. Deswegen nehmen wir auch zum Beispiel diese ganzen 7-8-Seiter auch, die brauchen halt auch eine lange Mensur, ne, damit halt die Bässe schön knackig sind auch.
Ja, die gleiche ist auch mit dem Multifret ein bisschen aus.
Auch, ne? Also ja, die genau.
Spannung, ne? Deswegen, ich mag auch die Multiscales. Nicht
Multiscale.
Da habe ich habe zwei mit Multiscale. Oder ist meine 8-Seite auch mit Multiscale? Ja, meine 8-Seite ist auch mit Multiscale. Ich habe 3 mit Multiscale. Eine 8, eine 7 und eine 6-Seite. Beides auch RGDs. Und ich mag das schon mit dem Multiscale, weil ich mag das schon, die kleinere Mensur auf den höheren Seiten zu haben, weil dann halt eben manche Shredding-Sachen einfacher sind oder aber auch Bendings und so Geschichten sind halt auch einfach einfacher durch die kleine Mensur. Aber du hast halt den Wumms im tiefen Bereich, ja.
Ich hätte das gerne bei meiner RG8 hier sowas, aber leider habe ich die nicht.
Ja, und Multiscale kann man auch leider nicht irgendwie halt mal den Hals bei der einen abschrauben und dann wieder mal das rantun, weil die Brücke muss ja auch
angehen. Fang bloß nicht mit so Spielereien an.
Das mache ich auch nicht.
Nee, mach es nicht.
Das hört sich schon schlecht an.
Spricht da einer aus Erfahrung?
Ja, also ist alles mal schön und gut, aber irgendwie manchmal soll es so sein, wie es ist. Und es kommt ja auch auf die Gitarre drauf an. Ich meine, bei einer Strat ist das super einfach. Du machst den Hals ab, machst den woanders dran, hoffst, dass alles passt. Und dann kannst du dich halt freuen oder auch nicht. Ne?
Aber meistens. Ich Jetzt, ich erinnere mich gerade an, da bin ich in einen Gitarrenladen hier in Bonn gegangen und der hatte von so einem holländischen Hersteller damals, Boel.
Boel.
Boel hießen die. Hatte der Gitarren da, die sind so halb handgemacht, sage ich mal. Ne? Also zumindest damals in sehr, sehr guter Qualität. Und ich hatte die gespielt und mich sofort verliebt. Ne? 1400 Euro hatte ich jetzt leider nicht. Aber instant hatte ich das Gefühl, ich konnte da einfach nur so drüber zwitschern und es passte einfach alles und es fühlte sich auch gut an. Ich war total begeistert und dann hatte ich den vor ein paar Jahren, als ich hier meine hier die Idolf gekauft habe, nochmal mit ihm drüber gesprochen. Er meinte, ja, leider haben die mit der Qualität etwas nachgelassen. Mhm. Weil ich dachte, fragst du nochmal an, ob er nochmal so Boels reinkriegt. Und er meinte, nee, das hatte keinen Sinn mehr. So ein bisschen schade. Aber hätte er jetzt das alte Modell, würde ich drüber nachdenken. Ja,
vielleicht findest du es irgendwo bei eBay oder so.
Ja, das wär's. Ist auch so eine super Strat
gewesen. Guckt ihr da ab und zu mal so bei eBay nach so exotischen Sachen oder so Parts oder sowas?
Oder also das Einzige, woran ich mal gucke, ist halt dann doch nochmal, ob es nicht noch eine originale Petrucci Signature gibt oder eine originale Gilbert Signature oder so. Die sind alle absurd teuer.
Ja, ja.
Aber ansonsten, nö. Also okay, ich habe mir, man muss dazu sagen, ich habe mir zwei Gitarren in den letzten Jahren tatsächlich mal woanders geholt als über Ibanez. Es sind zwar Ibanez-Gitarren, warte, es sind Ibanez-Gitarren. Ich habe sie halt nur woanders geholt, weil es die bei Ibanez nicht mehr gibt. Und das eine ist die Xyphos, die ich halt habe. Die ganz
spitze die Jazz-Gitarre.
Genau, die Jazz.
Die ist aber geil, irgendwie diese Xyphos, hat was.
Die Xyphos, die ist nice, ja. Die habe ich auf ein paar Live-Konzerten gespielt und dann wurde mir wieder klar, nein, das ist nichts für live, weil, oft ich den anderen Gitarristen abgestochen habe mit diesen letzten Kappen, wie oft ich den Mikrofonständer umgeworfen habe, wegen diesem riesigen Kopf und allem.
Ich glaube, das wäre was für unseren Discord-User Metallix.
Ja, das stimmt, aber nee, die verkaufe ich nicht, die ist geil. Und noch eine RGD, genau, die andere Sechsseiter mit dem Multiscale, weil ich damals auf Tour gegangen bin und mir gedacht habe, okay, ich brauche für die Musik eine Sechsseiter mit Multiscale und da habe ich das halt über eBay irgendwie gefunden, mir dann geholt, aber ansonsten ist das etwas, wo ich sehr, sehr selten irgendwie unterwegs bin, dadurch, dass ich ja auch nur aktuell ja nach Ibanez Gitarren schaue und eigentlich auch versorgt bin, so.
Ja, also meine RG8 ist tatsächlich von Kleinanzeigen. Habe ich dann geschaut, was so möglich ist im kleinen Bereich. Und ich wollte einfach auch mal 8 Seiten testen. Aber bisher bin ich noch nicht richtig warm geworden damit. Also, mal gucken, vielleicht kommt das noch.
Ja, vielleicht kommt das noch.
Hast du eine Extended Range Gitarre, Fabian?
Nee, ich hab eine 7-Seiter, aber ist jetzt so nicht extended, ne? Ist ja relativ Standard mittlerweile. Von Kalbo auch. Habe ich aber nicht so oft gespielt bisher. Irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen.
Man braucht die auch ein bisschen die Musikrichtung, damit man reinkommt, so sag ich mal.
Also es macht mal Bock, halt ab und zu mal so ein bisschen so tief schön, geil, fett, kannst du ein bisschen zum Doppeln auch, das ist manchmal ganz geil, aber ich würde damit jetzt keine Live-Show spielen. Ich glaube, da würde ich mich so dermaßen ständig verspielen. Einfach echt? Weil das Visuelle ist da krass mit der 7. Seite, das wirft mich raus.
Okay. Ja, okay, es kommt wahrscheinlich, weil du es noch nicht so oft irgendwie benutzt hast oder so live, aber. Ja.
Es ist auch was anderes, muss ich sagen. Also als ich jetzt die 8 Seiten da bekommen habe letztes Jahr, es spielt sich dann halt in den oberen Lagen tatsächlich eher wie so ein Bass. Ne? Und mein Hauptproblem eigentlich ist da noch die Soundfindung. Mhm. Und ich finde diese, ich habe da schon an der Seitenlage so viel rumgeschraubt, ich krieg die nicht schön eingestellt.
Ohne Schnarren, das heißt, meinst du?
Ja, das geht nicht. Tatsächlich. Mhm. Also zumindest mit den Satzseiten, die ich drauf habe, geht das tatsächlich nicht. Und da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich krieg das Ding noch zum Laufen, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ja eine gute
Obwohl ich jetzt zum Beispiel auch von Gitarrenbauern gehört habe, dass viele auch, die diese Gitarren spielen, sich ganz bewusst eine extrem flache Seitenlage zusammenschustern, dann sehr weich anschlagen und manchmal auch dieses Perkussive, auch nutzen fürs Spiel. Ne? So sagt er auch letztens, wie du willst sie. Ja, der meinte dann auch zu dem, wie du willst sie so einstellen. Und dann hat er da aber losgelegt und hat auch Slap-Sachen gemacht und keine Ahnung, irgendwelche verrückten, crazy Sachen und dann passt das dann. Ne?
Das ist halt so dieser,
Teil vom Sound.
Bassanteil quasi. Ne? Ich habe es jetzt bei mir auch so gemacht, dass die oberen Seiten so ein bisschen schnarren, die unteren gut reingehen, damit sowas halt geht. Ne? Aber der Sound fehlt mir noch dafür und ich brauche Zeit.
Ja, klar.
Ja, man gewöhnt sich, also wenn man halt viel auch Musik spielt, die in dieser Richtung ist, dann gewöhnt man sich da auch relativ gut dran. Ich meine, ich habe 6 7-Seiter, nur Ibanez 7-Seiter. Verrückt. Alle 7-Seiter zusammen habe ich 10, glaube ich, hier zu Hause. und dann halt noch die eine 8-Seiter von Ibanez auch. Aber
spielst du die viel, die 8-Seiter? Nee, oder?
Nee, nicht so wirklich. Nur wenn ich es halt wirklich brauche für ein Video oder irgendwie für einen Song. Ich wollte jetzt mal zum Beispiel für YouTube was von Animals as Leaders covern. Da macht das natürlich Sinn. Da macht das natürlich Sinn. Die ja heute im Schlachthof spielt, aber ich kann die heute Abend nicht. Wir haben heute Abend noch eine Podcast-Aufnahme.
Richtig.
Das habe ich ein bisschen verpennt, dass das jemand, da dachte ich, okay, Podcast ist wichtiger. Aber was wollte ich gerade noch sagen? Ja, was ich halt ganz gerne mit einer 7-Seiter gemacht habe, das habe ich in unserer Tunings-Folge mal erzählt, ist, dass ich die auf 6-Seiter umwandle, aber mit einer hohen A-Seite.
Auch geil.
Ja, das ist spannend. Das war auch eine Überlegung bei der RG, jetzt hier das mal zu machen, dass ich im Prinzip in der Mitte die normale 6 Seiten habe, oben eine extended und unten eine noch oben.
Genau. Drauf, ne? Hey, du hast mich aber gerade inspiriert. Ich glaube, das versuche ich mal mit meiner 7-Seiter. Das ist eigentlich ganz schlechte Idee.
Mach das mal, aber pass mit den Seiten auf. Also
warum?
Du brauchst
schöner.
Ja, du brauchst schon, glaube ich, wenn du kriegst 7,5er oder 7er, wenn nicht sogar 6er Seiten.
Ich arbeite im Musikgeschäft nebenbei.
Klar komme ich da dran. Kommst du was ran. Ich glaube, ich habe die mir auch damals von Pyramid, habe ich extra angefragt.
Oh, okay.
Ich habe gemeint, ey, habt ihr irgendwie 7er oder 6er Seiten? Und dann, was ich auch gemacht habe, weil die reißen halt echt schnell. Du machst ein Bending und die sind sau schnell gerissen, das muss man schon sagen. Deswegen wollte ich das zum Beispiel auch mal bei einer von meinen Multiscales eben ausprobieren, weil dann dadurch, dass der die Mensur ja auch nochmal kürzer ist, glaube ich, ist dann die Spannung auch nicht so hoch auf der höchsten Seite. Und ich habe sie in ganz Ton tiefer gestimmt. Also dann ist die Spannung ja auch nochmal weniger
weißt du? Ja, da sollte eigentlich nichts mehr reißen, ne?
Nö, das ist auch nicht mehr passiert. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt. Warte mal ganz kurz, ich hole sie mal kurz.
Do it. Schau
sie mal an.
Ich glaube, das wäre noch eine Idee.
Ja, ich finde das irgendwie geil. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, das doof ist halt, den Sattel musst du dann wieder anpassen, ne? Ein bisschen.
Ja, das mit einem Sattel, das ist das Einzige, wo ich mich noch nicht dran getraut habe.
Na, Sattel mache ich auch nicht selber. Das lasse ich immer den Gitarrenbauer machen. Aber die Idee ist ganz cool. Warum nicht mal einen anderen Weg gehen?
Ja, ich weiß eigentlich, also das ist auch so ein Skill, den ich aber gerne noch hinbekommen möchte, mal so einen Sattel austauschen.
Ja, kann man ja auch lernen.
Angeschlossen. Die ist wahrscheinlich auch nicht gestimmt.
Ach, da hast du die Seite.
Nee. So, aber ich komme halt bis hier quasi von der Höhe.
Das klingt so ein bisschen wie Uli John Rose Geigitar.
Ja, genau.
Weiß gar nicht, der hat 32 Bünde oder sowas, ne?
Das Angenehme witzig. Hierbei ist halt, warum ich das halt auch gemacht habe. Das ist auch so ein Flurakkord.
Geil.
Nee, es ist
ja Lagerfeuer.
Stimmt mal.
First Lessons.
Okay. Ist halt, weil eben um die hohe Lage auch zu vermeiden, weil das, was du auf der hohen E-Seite im 17. Bund spielst, kannst du dann hier im 12. Bund auf der hohen A-Seite quasi spielen. Das ist ja auch nochmal angenehm und so. Und ein bisschen muss man umdenken. Wir haben ja mal, Fabian, wenn du dich erinnerst, wir haben mal mit der Gitarre gejammt. Nämlich als wir unseren einen Live-Auftritt vor 4 Jahren hatten, damals im Pitcher.
Da hatte ich die mit dabei.
Und da haben wir über die Backing-Tracks gejammt. Und man muss so ein bisschen anders denken, wenn es um das Thema Tonleitern geht und so, auch Geschichten. Wie war das denn da nochmal? Weil ein E hier, genau, du musst quasi, weil es ist ja dann nichtsdestotrotz eine 7-Seiter und das heißt, du hast den Wechsel immer noch zwischen deiner H- und der E-Seite, den Quartensprung quasi. Und das heißt, wenn wir was in E spielen, dann ist zwar hier auf meiner zweiten Seite, was quasi die A-Seite ist, die zweitiefste Seite, ist zwar im 7. Bund mein E, aber ich muss dann vom Fingersatz so denken, als ob ich H-Moll spielen würde.
Ja, stimmt.
Weil es ist quasi wie eine 7-Seite, nur alles ohne
noch komplizierter, ich lasse, wie es ist.
Also, ja, an sowas denkt man dann immer nicht, ne?
Man muss sich halt einfach bewusst sein, dass ich dann, wenn ich hier auf die G-Seite quasi, auf die gefühlte G-Seite denke, dass das schon die H-Seite ist und dass ich da den Quartensprung dann mit reinsetze und so. Den
kannst du aber auch durch Tuning ausgleichen, oder?
Naja, nee, weil ich möchte ja dann noch Akkorde spielen können, ganz
normal. Ah, okay, ja, stimmt.
Deswegen ist es so, dass quasi meine H-Seite ist das, was auf anderen Gitarren die G-Seite ist.
Genau.
So, ja. vom Fingersatz dann letzten Endes. Also man kommt da rein, wie gesagt, der Fingersatz verändert sich nicht. Man muss nur wissen, dass man da ein bisschen anders denken muss. So, aber der Fingersatz bleibt sonst der gleiche.
Damit das ich meine, das Problem hast du ja eigentlich bei der 7-Seiten-Standard-Stimmung ja auch. Du musst ja oben dann auch was dran denken.
Ja.
Genau, aber du kannst halt zum, ja. Ich finde, bei 7-Seiter kannst du halt zumindest du kannst dir die H-Seite wegdenken bei der 7-Seiter. Ja. Das geht da ein bisschen einfacher.
Ja, aber das kann ich zum Beispiel nicht. Das ist total schwierig. Ich sehe immer, die tiefe Seite ist für mich die E-Seite. So.
Ja.
Sau,
passt
da. Nein, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen.
Wenn ich spiele meine 8-Seiter-Gitarre, dann.
Ja, Gott, nee, da wäre ich verloren.
Brainfuck.
Ja.
Da ist ja die E-Seite quasi in der Mitte von der Gitarre.
Aber ich finde, wenn man eine Zeit lang 7-Seiter gespielt hat, dann ist der Wechsel auf 8-Seiter echt nicht so das Problem. Also ich habe da noch nie wirklich groß Schwierigkeiten mit gehabt. Wahrscheinlich, weil ich so viel 7-Seiter gespielt habe.
Ja, vermutlich.
Und auch bei der 7-Seiter bist du irgendwann halt echt drin, wenn du einfach mal irgendwie 2 Monate lang hauptsächlich 7-Seiter spielst, dann geht das auch bestimmt so.
Ist eine Gewohnheitssache.
Ja, von 6 auf 8 war jetzt tatsächlich ein bisschen.
Okay, bisschen das ist lustig. Natürlich dann, ja, da hast du mal 2 Seiten mehr, das stimmt.
Von Ukulele auf 8 Seiten.
Alles klar, Leute.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen, haben wir es. Wir haben jetzt mal ein bisschen über unsere ersten Gitarren, über unsere exotischen Gitarren gesprochen. Und in diesem Sinne, kommt doch bei uns im Discord-Kanal vorbei. Da werden wir immer einen Thread der jeweiligen Folge, die wir gerade veröffentlicht haben, auch dort veröffentlichen. Und unter diesem Thread könnt ihr auch mal gerne schreiben, was so eure erste Gitarre war oder was auch so eure exotischste Gitarre bisher war. Schickt uns da gerne Bilder. Und wie gesagt, könnt ihr gerne Teil dieser kleinen Community auf Discord sein. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes, so wie immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Podcasten, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Tschüss. Bye bye.
So.